Andrea Schäfer hat der Bibelstunde Hesekiel 20 zugrunde gelegt. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 17. Und es begab sich im siebten Jahr, am zehnten Tag des fünften Monats, da kamen einige von den Ältesten Israels, den Herrn zu befragen, und setzten sich vor mir nieder. Da geschah das Herrenwort zu mir: Du Menschenkind, sage den Ältesten Israels und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr, seid ihr gekommen, mich zu befragen? So wahr ich lebe, ich lasse mich nicht von euch befragen, spricht Gott der Herr. Willst du sie richten, du Menschenkind? Willst du richten? Zeige ihnen die Gräueltaten ihrer Väter und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr: Zu der Zeit, als ich Israel erwählte, erhob ich meine Hand zum Schwur für das Geschlecht des Hauses Jakob und gab mich ihnen zu erkennen in Ägyptenland. Ja, ich erhob meine Hand für sie und schwur: Ich bin der Herr, euer Gott. Ich erhob zur selben Zeit meine Hand zum Schwur, dass ich sie führen würde aus Ägyptenland in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, von Milch und Honig fließend, ein edles Land vor allen Ländern, und sprach zu ihnen: Ein jeder werfe weg die Gräuelbilder vor seinen Augen und mache euch nicht unrein mit den Götzen Ägyptens, denn ich bin der Herr, euer Gott. Sie aber waren mir ungehorsam und wollten nicht gehorchen, und keiner von ihnen warf die Gräuelbilder vor seinen Augen weg, und sie verließen die Götzen Ägyptens nicht. Da dachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen ganzen Zorn an ihnen auszulassen, noch in Ägyptenland. Aber ich unterließ es um meines Namens willen, damit ich nicht entheiligt würde vor den Völkern, unter denen sie waren und vor deren Augen ich mich ihnen zu erkennen gegeben hatte, dass ich sie aus Ägyptenland führen wollte. Und als ich sie aus Ägyptenland geführt und in die Wüste gebracht hatte, gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam, auch in der Wüste, und sie lebten nicht nach meinen Geboten und verachteten meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält, und sie entheiligten meine Sabbate sehr. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste und sie ganz und gar umzubringen. Aber ich unterließ es um meines Namens willen, damit ich nicht entheiligt würde vor den Völkern, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Doch ich erhob meine Hand in der Wüste und schwor ihnen, sie nicht in das Land zu bringen, das ich ihnen bestimmt hatte, das von Milch und Honig fließt, ein edles Land vor allen Ländern. Weil sie meine Gesetze verachteten und nicht nach meinen Geboten gelebt und meine Sabbate entheiligt hatten. Denn ihr Herz folgte ihren Götzen nach. Aber mein Auge blickte schon auf sie, dass ich sie nicht vertilge. Ich habe mit ihnen nicht ein Ende gemacht in der Wüste. Ich bete. Herr, danke für dein Wort. Du zeigst uns immer wieder deine Größe, deine Treue, deine Liebe zu uns und zu deinem Volk auf. Du gibst uns Orientierung, auch in unserem aktuellen Leben. Danke, dass dein Wort feststeht und dass du es nicht zurückziehst oder veränderst. Lass uns nun Hörende sein auf das, was du sagen möchtest, was du zu uns reden möchtest. Und lass unsere Ohren, unsere Herzensohren offen sein für das, wo du deinen Finger drauf legst. Lass Andreas Schäfer auch das verkünden, was du ihm aufs Herz gelegt hast, und segne ihn in seinem Dienst. Danke, dass wir so durch deinen Heiligen Geist immer neu beschenkt werden und dich loben und ehren und dir die Ehre geben. Amen.
Auch heute machen wir so, dass wir ein wenig weiterlesen. Und ich sprach zu ihren Söhnen in der Wüste: Ihr sollt nicht nach den Geboten eurer Väter leben und ihre Gesetze nicht halten und mit ihren Götzen euch nicht unrein machen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Nach meinen Geboten sollt ihr leben und nach meinen Gesetzen sollt ihr halten und danach tun. Und meine Sabbate sollt ihr halten, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Aber auch die Söhne waren mir ungehorsam, lebten nicht nach meinen Geboten, hielten auch meine Gesetze nicht, da sie danach taten, durch die der Mensch lebt, der sie hält, und entheiligten meine Sabbate. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen ganzen Zorn an ihnen auszulassen in der Wüste. Ich hielt aber meine Hand zurück und unterließ es um meines Namens willen, damit er nicht entheiligt würde vor den Heiden, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Doch ich erhob meine Hand in der Wüste und schwur ihnen, sie unter die Heiden zu zerstreuen und in die Länder zu versprengen, weil sie meine Gebote nicht gehalten, meine Gesetze verachtet und meine Sabbate entheiligt hatten und nach den Götzen ihrer Väter sahen. Darum gab ich auch ihnen Gebote, die nicht gut waren, und Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten, und ließ sie unrein werden durch ihre Opfer, als sie alle Erstgeburt durchs Feuer gehen ließen, damit ich Entsetzen über sie brachte und sie so erkennen mussten, dass ich der Herr bin. Darum rede, du Menschenkind, mit dem Haus Israel und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr, eure Väter haben mich auch damit gelästert, dass sie mir die Treue gebrochen haben, als ich sie in das Land gebracht hatte, über das ich meine Hand erhoben hatte, zu dem Schwur, es ihnen zu geben. Wo sie irgendeinen hohen Hügel oder dichten Baum sahen, da opferten sie ihre Opfer, und dahin brachten sie ihre Gaben mir zum Ärgernis, und da legten sie ihre Räucheropfer nieder, und da gossen sie ihre Trankopfer aus. Ich aber sprach zu ihnen: Was ist das für eine Höhe, auf die ihr da geht? Da heißt es bis auf diesen Tag Höhe. Darum spricht zum Haus Israel: So spricht Gott der Herr, macht ihr euch nicht unrein in der Weise eurer Väter und treibt Abgötterei mit ihren Gräuelbildern? Ihr macht euch unrein mit euren Götzen bis auf den heutigen Tag dadurch, dass ihr eure Gaben opfert, eure Söhne und Töchter durchs Feuer gehen lasst. Und da sollte ich mich von euch, Haus Israel, befragen lassen? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich will mich von euch nicht befragen lassen. Dazu soll euch fehlschlagen, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr sagt: Wir wollen sein wie die Heiden, wie die Völker in den anderen Ländern und Holz und Stein anbeten. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich will über euch herrschen mit starker Hand und ausgestreckten Arm und mit ausgeschüttetem Grimm, und will euch aus den Völkern herausführen und aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, sammeln mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm, und will euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen von Angesicht zu Angesicht, wie ich mit euren Vätern in der Wüste von Ägypten ins Gericht gegangen bin, ebenso will ich auch mit euch ins Gericht gehen, spricht Gott der Herr. Ich will euch unter dem Stab hindurchgehen lassen und euch genau abzählen und will die Abtrünnigen und die, die von mir abfielen, von euch aussondern. Ja, aus dem Land, in dem ihr jetzt Fremdlinge seid, will ich sie herausführen, aber ins Land Israel sollen sie nicht hineinkommen, damit ihr erkennt, ich bin der Herr. Aber ihr vom Haus Israel, so spricht Gott der Herr, weil ihr mir denn nicht gehorchen wollt, so fahrt hin und dient ein jeder seinen Götzen, aber meinen heiligen Namen lasst hinfort ungeschändet mit euren Opfern und Götzen. Denn so spricht Gott der Herr: Auf meinem heiligen Berg, auf dem hohen Berg Israels, da wird mir das ganze Haus Israel dienen, alle, die im Land sind. Da werde ich sie gnädig annehmen. Und da will ich eure Opfer und eure Erstlingsgaben fordern und alle eure heiligen Gaben. Ich will euch gnädig annehmen. Beim lieblichen Geruch der Opfer, wenn ich euch aus den Völkern bringe und aus den Ländern sammeln werde, in die ihr zerstreut worden seid. Und ich werde mich an euch als der Heilige erweisen vor den Augen der Heiden. Und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich euch ins Land Israel bringe, in das Land, über das ich meine Hand erhob, zu dem Schwur, es euren Vätern zu geben. Dort werdet ihr gedenken an eure Wege und alle eure Taten, mit denen ihr euch unrein gemacht habt, und werdet vor euch selbst Abscheu haben wegen all der bösen Taten, die ihr getan habt. Und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich so an euch handle, zur Ehre meines Namens, und nicht nach euren bösen Wegen und verderblichen Taten, du Haus Israel, spricht Gott der Herr. Sommer 592, so etwa kann man das festlegen, das Datum, was hier in Kapitel 20, Vers 1 uns präsentiert wird. Sommer 592 vor Christus, eine Zeit, in der zum einen es einen ganz kleinen Rest Juda gab, eingedrängt vom großen babylonischen Reich. Nebukadnezar hatte schon die Herrschaft, das kleine Rest Juda war abhängig von ihm. Und ein Teil hatte er schon weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Nicht den großen Teil, der kam erst später, 589, 588. Aber jetzt, 592, war eine nicht geringe Gruppe schon in Exil, schon in der Gefangenschaft angekommen. Die lebten halbwegs da in der Fremde, aber eben außerhalb ihrer Heimat. Unter anderem besagter Hesekiel. Junger Mann, mit 25 dahin gekommen, inzwischen ein paar Jahre dort, erlebte er nun dort das Exil. Und natürlich war die große, die spannende Frage, wie lange müssen wir da noch bleiben? Logischerweise war die Hoffnung derer, die schon im Exil waren, vielleicht dreht sich das Ganze ja nochmal. Vielleicht wird es ja nochmal richtig gut. Vielleicht hört es ja irgendwie auf. Vielleicht tut Gott ein Wunder. Vielleicht dürfen wir bald wieder zurück in die Heimat und sind bei denen dann wieder, die ja noch in Jerusalem, die ja noch in Juda sind. Und so schickten sie immer wieder Delegationen. Delegationen aus den Ältesten, die eben dort ihre kleinen Gemeinden schon im babylonischen Exil formiert hatten. Juden, die eben zu diesem Propheten und Priester Hesekiel kamen und ihn befragten. Und über ihn eben Gott befragten. Und sie wollten von ihm wissen, logischerweise, die eine entscheidende Frage, wird es bald besser? Können wir davon ausgehen, dass Gott ein Ende macht mit unserer Not, dass er uns endlich hier rausholt. Wir haben solche Delegationen in Kapitel 8, Vers 1, in Kapitel 14, Vers 1 und jetzt hier wieder in Kapitel 20, Vers 1. Die dritte Delegation, die schon bei Hesekiel ankommt. Wer Kapitel 8, 1 fortfolgende und 14, 1 fortfolgende liest, ahnt schon, diese Delegation, das geht nicht so gut aus. Und ja, tatsächlich, die Delegation kommt an, kommt zum großen Propheten Hesekiel, er bittet von ihm ein Gotteswort und Gott sagt, nein, euch lasse ich mich nicht befragen. Von euch auf gar keinen Fall. Und das nicht nur mal nebenbei, sondern unter Eid ausgesagt. Unter Eid gesagt, so wahr ich lebe, ich will mich von euch nicht befragen lassen. Und falls ich mir das überhört haben sollte, sagt das in Vers 31 abschließend noch einmal. Von euch lasse ich mich nicht befragen. Erster Eindruck, die Delegation, das geht schief. Sie kriegen von Gott eine Abfuhr. Das Ganze wird abgelehnt. Die Ältesten, so sagt ein Ausleger, müssen leer ausgehen. Jein. Natürlich müssen sie leer ausgehen. Das, was sie erhofft hatten, das kriegen sie nicht. Das stimmt. Sie kriegen keine Antwort von Gott. Sie kriegen eine Antwort von Gott. Aber sie kriegen nicht die Antwort von Gott, die sie gerne gehabt hätten. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Sie kriegen eine Antwort. Nein ist auch eine Antwort. Ja? Und sie kriegen ein ganz klares Nein in ihr Leben hineingesprochen. Ein so klares Nein, dass dafür Gott 42 Verse braucht, um Nein zu sagen. Ein sehr eindrückliches, klares Nein. Sie kriegen eine Antwort. Aber eine ganz, ganz, ganz andere, als sie gedacht haben. Gott lässt sich von ihnen nicht befragen. Gott lässt sich von ihnen nicht vorführen. Gott gibt ihnen nicht die erwartete Hoffnung, sondern er gibt ihnen eine ganz komplett andere Antwort. Dabei ist Gott erstaunlich leidenschaftlich, engagiert. Er legt sich da mächtig ins Zeug. Er ist ja nicht hier in einer distanzierten Art und Weise, sondern er braucht wirklich sage und schreibe. Das ist ja kein kleines Kapitel. Danke fürs Durchhalten. 44 Verse hat Hesekiel 20. 44 Verse. Und in diesen 44 Versen merken wir, ist für Gott vor allem erst einmal eines wichtig, dass er diesem Volk im Sommer 592, dieser Gruppe, die da im babylonischen Exil ist, die Augen öffnet für ein Geschichtspanorama. Er nimmt sie aus ihrer kleinen Fokussierung auf den Sommer 592 raus und zieht quasi den Zoom auf und plötzlich sehen die viel, 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 viel mehr, was sie eigentlich gar nicht sehen wollten, was Gott ihnen hier zu sehen gibt. Eine riesengroße geschichtliche Perspektive. Er gibt ihnen natürlich auch eine aktuelle Sicht. Er spricht sie an, die jetzt gerade heute im Sommer 592 eben unterwegs sind. Diese Ältesten, die jetzt Verantwortungsträger der Exulanten sind, die spricht er an. Und erstaunlicherweise gibt er ihnen auch gleichzeitig noch Aussagen über die Zukunft. Ab Vers 40 geht es ja ganz dramatisch in die Zukunft. Geschichte, Gegenwart, Zukunft, alles ist drin. Und es geht um ein einziges Thema. Ein Thema, das in der Bibel eine riesengroße Rolle spielt, eine hohe Dominanz hat. Nämlich um Gott, um unseren Gott und seine ganz besondere Geschichte und Beziehung zu seinem auserwählten Volk, zu Israel. Tatsächlich, Gott und Israel, was für eine Geschichte. Und wir sind nicht die Ersten, die entdecken, dass das, was hier in Hesekiel 20 uns berichtet wird, eigentlich Römer 9 bis 11 auf alttestamentlicher Ebene ist. Hier wird auf alttestamentlicher Ebene ein Ding verhandelt. Ein großes Thema verhandelt. Wie kommt der lebendige Gott mit diesem ganz speziellen Volk klar, mit dem er sich ja eingelassen hat, mit dem er eine außergewöhnliche Beziehung begonnen hat, dem er das geschworen hat, mit diesem Volk klarkommen zu wollen? Und jetzt hat er den Salat in Anführungszeichen über Jahrhunderte und über Jahrtausende. Und Hesekiel 20 demonstriert uns das, was Paulus dann im Römerbrief in 9 bis 11 uns einer besonders wunderschönen Klarheit zum Ausdruck bringt. Was nämlich? Das Szenario der Gottesgeschichte? Ein ganz eindrückliches Szenario der Gottesgeschichte? Dann eine klare Erkenntnis, dass der Mensch aus seiner Verantwortung nicht herausgenommen ist, dass Gott weiterhin Verantwortung erwartet von seinen Leuten und sie auch herausfordert. Und dann, dass Gott sehr wohl in der Lage ist, seinen Heilswillen auch umzusetzen in überraschender Deutlichkeit und Klarheit. Das ist der erste Eindruck. Zweiter Eindruck, ich dachte, ich habe jetzt einen Vorsprung. 44 Verse, die muss man irgendwie sortieren, sonst bleiben die wie so ein riesiger Wust vor unserem inneren Auge stehen. Wir versuchen uns einen Überblick zu verschaffen, in diese engagierten Rede unseres Gottes hineinzugucken und entdecken, dass Gott uns in überschaubare 5 Phasen der Geschichte mit hineinnimmt. 5-mal fängt er an und erklärt diesem Volk, wie er die Dinge sieht. Erste Phase: Ihr wart eure Vorfahren, ihr wart ja in Ägypten. Das sind die Verse 5 bis 9. Ihr wart in Ägypten. In Ägypten habe ich mit euch eine besondere Geschichte. Ich habe euch nämlich geschworen, ich hol euch da raus. Wir erinnern uns, das ist die Passage, wo Mose dazu kam und wo Mose dann diese besonderen Wunder getan hat mit dem Pharao. Und dann ging es ja los. Sie mussten raus aus diesem Volk. Wie soll das gehen? Gott spricht zu ihnen. Er offenbart seinen Namen, seinen heiligen Namen. Er sagt, wie er heißt. Ich bin, der ich bin, dieser Jahwe-Name. Ich stehe zu euch. Ich gehe eine Beziehung zu euch ein. Und sobald Gott eine Beziehung zu Menschen eingeht, macht er sich ja angreifbar. Er bleibt nicht mehr in Distanz. Er geht auf einen Menschen zu und dieser Mensch kann jetzt seinen Namen gebrauchen. Er kann aber auch seinen Namen missbrauchen. Er kann diesen Gott, mit dem er eine Beziehung hat, heiligen. Er kann diesen Gott aber auch entheiligen. Und darauf lässt Gott sich ein, Anführungszeichen, auf dieses Risiko, dass in dieser Beziehung sein Volk seinen Namen missbraucht und entheiligt. Und genau dazu ist gekommen. Sie haben eben nicht diese Beziehung adäquat gelebt. Sie haben nicht ihre ägyptischen Götter sein lassen, sondern sie sind von Anfang an in dieses Schlamassel reingerauscht. Und jetzt sagt Gott, jetzt muss ich ja irgendwie reagieren. Und ich habe so reagiert, dass ich das getan habe, um meines Namens willen. Um meines Namens willen habe ich die Beziehung zu Israel nicht abgebrochen. Um meines Namens willen habe ich das Gericht nicht durchgezogen. Um meines Namens willen, damit ich entheiligt würde, seid überhaupt noch am Leben. Und wir denken, das ist ja eine ganz andere Sichtweise. Die haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Wir dachten die ganze Zeit unserem kleinen Leben, das sagte Israel und die Menschheit bis heute, es ginge um sie. Das entscheidende, wichtigste Wesen, ich bin natürlich ich, der Mensch. Ich bin die Mitte des Universums. Alles dreht sich doch letztendlich um
mich.
Was sollte sonst noch sinnvoll sein in dieser Welt, außer meine Person? Und deswegen, wenn Gott schon auf mich zukommt, dann bitteschön soll sich um mich kümmern. Und jetzt sagt Gott in diesem Text, jetzt habe ich mich mal um mich gekümmert. Und wir sagen, ah, das geht doch nicht. Wo kommen wir denn da hin? Doch, ich habe um meines Namens willen das getan. Ich musste auf meinen Namen achten. Ich wollte, dass mein Name nicht entheiligt würde. Und plötzlich sind wir mittendrin im Neuen Testament. Schon ganz nebenbei. Denn wir sagen das so regelmäßig. Dein Name werde geheiligt. Das sagen wir bis heute. Vielleicht haben es viele nicht verstanden, aber das sagen wir bis heute. Ich will deinen Namen, deine Person natürlich an die allererste Stelle setzen. Es geht in gar keiner Weise um mich. Es geht um deinen heiligen Namen, mein Gott. Sagt jeder Christ in jedem Vater unser. Mit einer klaren, festen Überzeugung, sich jeden Tag um diese Dinge besonders zu kümmern. Ich werde jetzt leiserweise denken, oh ja, wenn man es natürlich so sieht, geht es eigentlich immer um mich und nicht um ihn. Und jetzt sagt Gott dir, ja genau. Aber eigentlich, letztendlich in diesem Universum, da sind wir uns doch schnell einig, geht es doch nicht um euch. Letztendlich geht es doch in diesem Universum um mich, den lebendigen, einzigen Gott und all das, was dich ausmacht und warum es dich überhaupt, du kleiner Mensch, gibt, bin doch ich, dein Gott. Und dann merken wir allein an dieser für uns so ungewöhnlichen Darstellungsweise, dass wir uns da vollkommen auf den Kopf gestellt haben. Oben ist unten und unten ist oben. Plötzlich ist Gott unten und wir sind oben. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Und genau das merken die schon in Ägypten. Wenn sie in der Mitte stehen und mit ihren Götzen weitermachen und Gottes Namen entheiligen, dann geht das ganze Ding schief. Das ist die erste Überraschung. Diese Art, wie Gott sich hier beschreibt und wie Gott sich tatsächlich in die Mitte des Prozesses stellt. Nicht der Mensch steht in der Mitte des Prozesses, sondern lebendige Gott. Und der Mensch ist auf Gott, der in der Mitte steht, ausgerichtet. Und wenn dieser Mensch den Namen Gottes entheiligt, wenn dieser Mensch tatsächlich diesen Namen missbraucht, dann bricht es zwischen Gott und den Menschen. Und der Einzige, der es noch halten kann, bin dann nicht ich der Mensch, wie sollte ich eine Beziehung halten? Sondern der Einzige, der es noch halten kann, ist Gott. Das macht er wider Erwarten. Wider Erwarten hält er es, obwohl die seinen Namen entheiligen, obwohl die seinen Namen missbrauchen. Erste Phase, Ägypten. Zweite Phase, die Verse 10 bis 17, Wüstenwanderung. Ersten Teil, die Väter. Die Väter haben es tatsächlich geschafft, die Väter. Diese Generation ist rausmarschiert durch das Rote Meer hindurch, wir kennen das, ist zum Sinai gelangt und bekommen beim Sinai Worte Gottes. Kein Volk hat das erlebt. Das haben wir schon manches Mal gesagt. Kein Volk auf der Welt hat das erlebt, was Israel erlebt hat. Dass Gott mit ihnen persönlich spricht. Da können wir Kulturgeschichte von hinten drehen, uns freuen an das, was die Chinesen schon alles hatten, was es in Indien gab und was in Afrika war und sonst irgendwo und die Azteken. Ist alles toll, aber nirgendwo gab es das, was es damals gab, dass der lebendige Gott zu einem Volk geredet hat. Fantastisch, einzigartig, unvergleichlich. Gottes Worte und auch noch schriftlich von der Hand Gottes eingraviert, das ist unvergleichlich. Und ich gebe euch ein Zeichen. Ich gebe euch etwas, was uns beide miteinander verbindet, wo deutlich wird, dass ihr eine Beziehung zu mir habt und dass ich eine Beziehung zu euch habe. Das kann verschiedene Dinge sein. Hier in Hesekiel 20 wird das Bekenntniszeichen dargestellt am Schabbat, am Sabbat, am Einhalten der Ordnung des Sabbat. Das ist das Zeichen des Bekenntnisses zwischen dir, meinem Volk und mir. Daran erkenne ich deine Liebe zu mir und du bestätigst meine Beziehung zu dir, wenn du natürlich selbstverständlich meine Sabbate einhalten wirst und damit mir eine Ehre und eine Freude machst. Denkst du, das ist mächtig schiefgegangen. Mächtig schiefgegangen. Bis zur religiösen Komplettverirrung, die wir dann im Neuen Testament empfinden, wenn Jesus versucht, wieder auf den Ursprung dieses Sabbats zurückzukommen, auf dieses Zeichen des Bekenntnisses der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Also das in der Wüste, das hat nicht funktioniert. Die Vätergeneration hat es nicht gepackt. Sie bekommt klar gesagt, ihr kommt nicht rein, wir wissen das. Gut, Phase 3, die Verse 18 bis 26, die Söhne-Generation, die packst du dann vielleicht. Also die nach dem ganzen Fiasko durch die Wüste gelaufen sind, die 40 Jahre dann, die sind doch ganz, 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 ganz anders. Neuer Anlauf, neues Glück. Und wir ahnen schon, es geht genauso schief. Kompletter Reinfall. Die Söhne-Generation schafft es auch nicht. Und in diesen Versen taucht dann eben auf, die Söhne waren mir auch ungehorsam, Vers 21. Es hat nicht funktioniert. Sie hatten das Gesetz. Und jetzt kommt ein Vers 25, ein absolut rätselhafter Text. Da heißt es nämlich plötzlich, ich gab ihnen ja auch Gebote, die nicht gut waren. Man stockt kurz und denkt, was ist das denn? Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten. Man kommt ins Stottern und denkt, was ist denn jetzt passiert? Und man, wenn man jetzt in die erklärende exegetische Welt eintaucht, dann merkt man, ui, jetzt wird's hochkompliziert. Denn auf der einen Seite, natürlich wissen wir bis ins Neue Testament hinein, dass der Apostel Paulus sagen kann, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. An dem Satz kommt keiner vorbei. Im Römerbrief, der steht da wie ein Betonboden, selbstverständlich. Und doch steht jetzt hier, dass Gott sagt, ich gab ihnen Gebote, die nicht gut waren. Zwei Deutungsstraßen tun sich hier auf. Die eine Deutungsstraße sagt, dass tatsächlich es ein Missverstehen mancher Gebote gab und dass Gott dieses Missverstehen der Gebote zugelassen hat. Das wäre dann so wie im Römerbrief, Kapitel 1, dass er sie preisgegeben hat, ihrem missverstehenden falschen Tun und Willen. Das wäre dann der Sinn, wenn dahinter steht, und ich ließ sie unrein werden durch ihre Opfer, als sie alle Erstgeburt durchs Feuer gehen ließ. Es gab ja diese furchtbare Perversion der Auslösung der Erstgeburt. Das war das Gebot. Der Erstgeborene sollte ausgelöst werden durch eine Opfergabe, dass man ihn nicht ausgelöst hat, sondern dass man diese Kinder tatsächlich dann getötet hat. Und dann noch meinte in der Perversion, man wäre in Identität mit dem Gesetz Gottes. Das wäre die eine Linie. Die andere Linie, das wäre dann tatsächlich das Verständnis, das wir im Römerbrief haben. Der Apostel Paulus sagt nachher, ja, man muss erkennen, dass durch das Gesetz erst die Sünde sündig wird. Dass erst so das Gesetz die Sünde ihre Macht bekommt. Das ist das alte Prinzip. Wo kein Gesetz ist, da ist keine Sünde. Erst wenn ich ein Maß habe, an dem ich es messe, kommt auch zum Tragen. Und dann wäre das der Gedankengang, der hier schon im Alten Testament fast mit dem Flair des Galaterbriefes vor uns steht. Das Gesetz, was hier auftaucht, hat eine Bedeutung, die für euch zu einem Scheitern an diesem Gesetz führen muss. Wir haben ja die großen Passagen nach dem Römerbrief, Kapitel 5, Kapitel 7. Wie auch immer, die Wüstengeneration der Söhne schafft es so wenig wie die Vätergeneration. Vierte Phase, tatsächlich, sie kommen rein. Die Verse 27 bis 29 bis 31. Es gibt eine Generation, die ist reingekommen. Tatsächlich, Landnahme, Josua, wir wissen das, die kommen an. Endlich sind sie drin. Nicht mehr in Ägypten, Phase 1, nicht mehr die Väter in der Wüste, Phase 2, nicht mehr die Söhne in der Wüste, Phase 3, sondern jetzt die Väter im Land, Phase 4. Und wir ahnen es, Phase 4, es geht wieder schief. Sie richten sich im Land die sogenannten Höhen ein. Ein Fachausdruck, der immer beim Bibellesen vorkommt. Und man denkt beim Bibellesen, was haben die das mit ihren Höhen? Und die Höhe ist ein Symbolwort geworden für alles, was irgendwie an Götzen, Altären und Tempelchen und Anlagen und Bäumen, wo dann irgendwelche Opfer gemacht wurden und sonst im kultischen, religiösen Kram, ohne Ende Zeug. Und das wurde dann zum Symbol für die Höhen. Das ist quasi der Götzendienst, der im Land Israel dann praktiziert wurde. Eure Väter, die im Land waren, Phase 4, haben es ganz genauso gemacht. Das bleibt alles beim Alten. Und jetzt ihr, Delegation, kommt mal schön ran, Phase 5, die aktuell Lebenden. Die aktuell Lebenden, und wir ahnen es schon, bei den aktuell Lebenden sagt jetzt eben Gott, und es hat sich nichts geändert. Phase 1, 2, 3, 4, 5, es hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert. So spricht Gott der Herr, macht ihr euch nicht auch unrein in der Weise eurer Väter und treibt eure Abgötterei mit euren Gräuelbildern? Macht gerade weiter, macht euch unrein. Ihr seid genau in derselben Sorte wie Phase 1, 2, 3, 4. Und jetzt wollt ihr von mir eine Antwort haben? Keine Chance. Keine Chance. Ich habe schon um meines Namens willen alles zurückgehalten. Ihr bekommt ein klares Statement. Phase 1, 2, 3, 4, 5. So ist es gesehen. Ja, wie geht es weiter? Jetzt sind wir doch im Exil. Was machst du jetzt, mein Gott? Und Gott sagt, ich hole euch raus. Ja, ich hole euch raus. Aber anders, als ihr denkt. Ihr denkt, oh, wir dürfen daheim Köpferchen packen, ab nach Hause, Juda wieder, alles wird nett und kuschelig. Gott sagt, nein, ich hole euch raus. Aber ich hole euch raus, nicht zu einem einfachen Prozess, sondern zu einem Reinigungs- und Gerichtsprozess. Tatsächlich, die Wüste ist dann ein Läuterungsort. Das Nachhausekommen dann später ist nicht einfach nett und einfach gewesen, sondern tatsächlich ein mühsamer Prozess. Ich will euch unterm Stab hindurchgehen lassen. Das ist ein Bild für einen Hirten, der ganz exakt zählt, wer zu seiner Herde gehört und wer nicht dazu gehört, wer drin ist und wer draußen ist, weil er mit Gott ist oder weil er ohne Gott ist. Und dann ist diese Phase 5 mit der Wende eben nicht so einfach und nicht so leicht. Die Rückführung findet statt, ja, aber unter Gerichtscharakter. So geht das Ganze bis Vers 39. Und tatsächlich in Vers 39 sieht so aus, als ob das Ganze jetzt zu Ende wäre. Wenn wir nicht fröhlicherweise bis Vers 44 schon gelesen hätten, dann wäre 39 eigentlich ein guter erster Abschluss. Da heißt nämlich, aber ihr vom Haus Israel, so spricht Gott der Herr, weil ihr mir denn nicht gehorchen wollt, so fahrt hin und dient jeder seinen Götzen. Auf gut Deutsch, dann macht doch euer Ding. Aber meinen heiligen Namen lasst hinfort ungeschändet. Ich bin da raus. 39, Vers 39 nach Phase 5. Sieht nicht gut aus. Völlig irre ist der Anschluss in Vers 40. Denn der Anschluss in Vers 40 ist eine Begründung. Also es ist alles Schrott. Ja? Darum will ich euch gnädig annehmen. Haben wir was verpasst? Fehlen da ein paar Verse? Gibt es irgendwo ein Zwischenstück? Hat sich was geändert? Phase 1, 2, 3, 4, 5, Abschlussstatement, lasst mich in Ruhe. Anschlussstatement, ich will euch gnädig annehmen. Das sind so Textpassagen, wo man kurz stockt und sagt, habe ich den bisherigen Vorgang falsch verstanden? 39 Verse sagt Gott, du, das geht überhaupt nicht. So nicht mit mir. Vers 40, ich nehme euch gnädig an. Man steht davor und staunt und, mein Gott, was ist jetzt passiert? Und erlebt dieses nicht in Kausalität bedingte Annehmen Gottes. Seht ihr? Die waren jetzt nicht alle plötzlich ganz lieb. Und weil sie so nett waren und weil sie sich auch bemüht hatten und weil es auch ein paar Gute gab, hat dann Gott gedacht, okay, wenn ihr euch weiter anstrengt, können wir einen Deal machen. So eine Form von Pädagogik, die wir bis heute kennen. Ja? Sondern vollkommen krass. Du hast dich komplett daneben genommen, deswegen nehme ich dich jetzt wieder an. Das passt nicht. Und das ist ein ganz starker Passus, der in Vers 40 bis 44 jetzt kommt, nämlich dass Gott heilvoll bereit ist, in sein Volk hineinzugreifen, ohne dass die davor dafür gegebenen inneren geistlichen Voraussetzungen da gewesen wären. Unglaublich. Voraussetzungslos sagt Gott, ich nehme dich jetzt an. Ich nehme dich jetzt an. Für uns natürlich klar, dass ein Mann wie Paulus das im Neuen Testament aufnimmt. Er zitiert genau den Passus, Hesekiel 40, Vers 41, ich will euch gnädig annehmen, dann im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 17, für die neutestamentliche Gemeinde. Denn das, genau das hat der neutestamentliche Gemeinde erlebt. Er zieht das durch, und zwar für die korinthische Truppe. Hallo, Korinth war ein recht gemischter Haufen. Da waren noch ein paar Juden dabei, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, ja. Aber es waren relativ viele Heiden, die da zum Glauben an Jesus gekommen sind. Korinth, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es gab ein Verb, korinthisch leben. Ein Mensch, der korinthisch gelebt hat, war ein Mensch, der absolut amoralisch gelebt hat. Dafür stand die Stadt. Die Stadt stand für einen Lebensstil, möglichst meilenweit entfernt von irgendetwas, was mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Und dieser Gemeinde schreibt Paulus 2. Korinther 6, 17, ich will euch annehmt. Der lebendige Gott greift in das Leben dieser Hafenstadt hinein und holt sich da Leute raus, voraussetzungslos, und gibt ihnen seine unmittelbare Gnade. Was für ein Text. Und natürlich in unserem geistlichen Kopf, wenn wir die Verse 40 bis 44 lesen, sehen wir jetzt die ganze Zukunftsgeschichte Israels ab 592 vor Christus bis heute. Das kann man also tatsächlich jetzt verstehen. Für die Rückkehr Israels aus dem Exil, die durften tatsächlich zurück. 539, der Beschluss des Kyros, ihr könnt zurück. Zigtausende sind zurückgegangen, kamen in Israel an, haben einen Tempel aufgebaut, haben genau das erlebt, was in den Versen 40 bis 44 steht. Ohne dass sie gut waren, hat Gott liebevollerweise ihnen das geschenkt. Und natürlich gehen wir weiter, wenn von diesem angenehmen Opfer, letzten angenehmen Opfer auf dem Berg Jerusalem die Rede ist, dann klingelt es für jeden neutestamentlich denkenden Menschen, dass man da Jesus vor sich sieht, der dieses entscheidende, beruhigende Opfer in seinem Sterben gebracht hat. Nichts, ein Ausleger, nichts hindert daran, in Hesekiel 20, 41 eine Perspektive zu sehen, die über Zeit des zweiten Tempels hinaus reicht, nämlich bis in die Zeit Jesu und bis zur Endzeit der menschlichen Geschichte. Gott schafft sein Heil voraussetzungslos für sein Volk. So. Und jetzt? Und jetzt wir. Wir sind ja ziemlich weit weg von Hesekiel 20. Das war ja Gott und Israel. Wir sind ja weit weg. Und trotzdem haben wir an manchen Stellen schon gespürt, das touchiert uns auch. Und jetzt gehen wir gerade noch mal ganz kurz diese drei Welten durch. Die Welt der Geschichte, die Welt der Herausforderung, die Welt des heilschaffenden Gottes. Die Welt der Geschichte. Was macht denn Gott, wenn ich zu ihm komme, mit meinem kleinen Genörgel, mit meinem kleinen Set, wenn ich komme in dem Paket von, also mein Gott, ich denke, da habe ich jetzt schon einen Anspruch drauf. Also, so kannst du mit mir nicht umgehen. Bildlich gesprochen, ich sitze jetzt schon ein paar Jahre im Exil. Ich bin ja auch nicht unmittelbar schuld und ich bin in meiner Delegation jetzt bei dir gekommen. Mein Gott, wäre jetzt dran, dass du mal das Ding jetzt klärst für mich. Diese Mischung aus, mir geht's wirklich schlecht und dem Hauch von Vorwurf, von Erwartung, von einer kompletten biografischen Geschichtslosigkeit. Machen wir ja auch. Das ist interessant, kriegen wir hin. Wir kriegen das hin, dass unser Leben, manche von uns haben ja schon ein bisschen Leben gehabt, unser Leben sich wirklich quasi auf diesen unmittelbaren Fenster der Gegenwart beschränkt. Heute geht's mir schlecht, Gott, du bist nicht gut, kümmere dich drum. Das bist du mir schuldig, Gott. Das bist du mir schuldig. Und jetzt macht Gott quasi das, was hier Hesekiel 20, 21 sagt. Er macht den Zoom auf und plötzlich sehe ich dummerweise ziemlich viel von meinem Leben. Das könnte unangenehm werden. Versteht, was ich meine? Du siehst ein süßes kleines Mädchen an der Eistruhe auf der Langensteinbacher Höhe stehen. Mit ihren lieben, coolen Augen guckt sie zu ihrem Daddy. Und die Bitte ist da, bitte gib mir ein Eis. Und du als Außenstehender denkst, wer kann da widerstehen, diesem süßen kleinen Mädchen nicht dieses Eis zu geben? Und du bist sehr enttäuscht, dass Daddy klar Nein sagt. Du denkst, warum denn? Guck doch mal, wie süß die ist. Und warum soll das Mädel kein Eis haben? Und du denkst ja nur diesen kleinen Augenblick. Glücklicherweise hast du ein Geschichtsohr dabei. Und hörst den zweiten Satz noch, dass Daddy sagt, du, das wäre dein drittes heute. Ah, ach so. Ja, jetzt kann ich schon besser verstehen. Verstehst du, was ich meine? Ja? Oder vielleicht sagt Daddy, wir wollen nachher Abendessen und danach. Aber wenn ich nur dieses Moment sehe, dann denke ich, Gott ist unfair. Gott ist fies. Der macht was mit mir. Was, das kann man doch nicht verstehen. Also wenn ich nur das sehe, das Momentum jetzt, und von diesem Momentum jetzt sage, mein Gott, jetzt. Gott sagt, mach mal ein bisschen einen Zoom auf, mach einen Zoom auf. Siehst du ein bisschen mehr? Du musst zurückgucken, Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du musst ein bisschen nach vorne gucken, Er hat vor, dein Leben zum Guten zu wenden. Jetzt mal ganz langsam, komm mal runter, komm ein bisschen runter. Und merken wir, dann kommen wir an Bibelstellen ran, die wir manches Mal verdrängen, weil sie uns ein ganz klein bisschen ärgern. Sie nehmen uns ein bisschen von diesem Eistruhebild weg. Also da gibt es so Bibelstellen, Römerbrief Kapitel 8, da kann dann Paulus sagen, und wir sagen, das darf man so nicht sehen, wenn dann Paulus das so sagt. Und da sagt er manche Sachen, wo man denkt, ah, das passt jetzt gar nicht so in meinen Harmoniesumfreien. Und dann sagt er, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und schon, wie wir es hören, knirscht's. Wir sagen, ja, aber du weißt doch gar nicht, wie dreckig es mir gerade geht. Mir, ich bin die Ausnahme von Römer 8, 18. Denn jetzt mal ganz langsam. Und Gott, und Paulus sagt, jetzt mal langsam. Jetzt mach doch mal den Zoom auf, mach doch ein bisschen auf. Diese Zeit Leiden. Ja, aber die sind jetzt da. Die sind jetzt da. Ich sage, jetzt mach doch mal ein bisschen auf den Zoom. Ich bin davon überzeugt, sagt Paulus, dass es nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Kriegen wir das hin? Wie zu merken, das einfach nur mal zu merken, ohne gleich auszusteigen. Was für eine enorme Hilfe das ist. Eine enorme Hilfe das ist, wenn man aus der biografischen Geschichtslosigkeit aussteigt und in das Geschichtspanorama Gottes einsteigt. Mein kleines Leben nicht nur vom Gegenwartsmomentum sieht, sondern mein kleines Leben, in dem ich 3, 4 Schritte zurücktrete, sehe in der Planung meines Gottes von Ewigkeiten her, in den paar Jahrzehnten, die ich schon durch habe, in dem Ministück, was noch vor mir liegt. Und dann wissen die jetzt mal ganz, ganz langsam. Merken wir? Nein, kein seelsorgerlicher Missbrauch. Nein, kein Kleinreden von tatsächlichen Leiden und Schwierigkeiten. Nein, und trotzdem merken wir es. Raus aus der Anbetung des geschichtslosen Momentums, was uns gefangen nimmt, unglaublich gefangen nimmt, und zurücktreten, weil mein Gott mir eine Perspektive des Ganzen zeigt. Und dann gilt Römer 8, tatsächlich, das gilt. Es gilt auch, was Paulus sagt, dann wissen wir auch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Obwohl vielleicht das Momentum der Gegenwart für mich nicht verständlich, nicht einsortbar, sortierbar, nicht logisch, nicht gerecht ist. Und trotzdem steht's da. Das ist eine ganz große Hilfe, wenn man diesen Effekt wahrnimmt, raus aus dem geschichtslosen Momentum, rein in die Perspektive meines Gottes für mein Leben. Vergiss nicht und schau nach vorne und jetzt sieh deine Gegenwart wieder neu. Erste gute Erfahrung mit Hesekiel 20. Zweite gute Erfahrung mit Hesekiel 20, Gott nimmt sein Volk nicht aus den Herausforderungen und Verantwortlichkeiten heraus. Er sagt jetzt nicht, gib dir dann mein Heil nachher und von daher ist jetzt sowieso alles komplett egal. Mach doch, was du willst. Nein, eben nicht. Er nimmt sie in ihrer Gegenwart und in ihrem gegenwärtigen Leben, in ihrem Exilsleben, richtig ernst. Er sagt doch ihnen hier, das muss man erstmal verstehen, was Gott da meint, dass ihr das auch wisst, was ihr gerade im Sinn habt, wird fehlschlagen. Was hatten die denn im Sinn? Die hatten im Sinn, das kann man sofort verstehen, die hatten im Sinn im Exil, ja, wenn wir jetzt nicht mehr zurückkommen nach Juda, dann bringt's eigentlich auch nichts, dass wir weiter an unserem Glauben der Väter festhalten. Das hat sie dann überlebt. Dann können wir uns auch assimilieren. Dann können wir uns auch anpassen. Dann machen wir einen jetzt auf kleine Babylonier. Und vergessen unsere Vätergeschichte und vergessen den Gott Isaaks, Abrahams, Isaak und Jakobs. Und Gott sagt, das wird fehlschlagen. Es ist gerade umgekehrt. Deine Aufgabe in deiner bescheuerten, zugegebenermaßen bescheuerten Lage der Gegenwart, im Exil in Babylon leben zu müssen, Hesekiel und Truppe, erwarte ich von dir, dass du gerade jetzt ganz treu im Alltag an dem Gott der Väter festhältst. Alles andere wird fehlschlagen. Ich werde es nicht zulassen, dass du abrutschst. Ich werde es nicht zulassen, dass du da weggehst. Jetzt ist Gehorsam, jetzt ist Nachfolge, jetzt ist Treue gefragt. Und zwar tägliche Treue gefragt. Nein, nicht das ganz große Rad wird gedreht. Bei den meisten von uns wird 99% des Lebens kein großes Rad gedreht. Sondern wir leben ganz normal unser tägliches Leben, aber in der Verantwortung vor diesem Gott, in der Treue vor diesem Gott. Ich lebe meinen täglichen Gottesdienst an dem, was ich tue und nicht tue. Egal, ob ich im Exil bin in Babylon oder im Tempel in Jerusalem stehe, wo es cool ist, habe ich mein Leben zu leben in Verantwortung vor diesem Gott. Das ist die zweite ganz wichtige Erkenntnis. Zu begreifen, unter Gottes Augen, darf ich, will ich heute meinen kleinen Alltag leben. Zu seiner Vergebung, seiner Hilfe, seiner Leitung, seiner Führung, aber für ihn. Ihr seid in Babylon, ihr seid in Babylon, ihr seid die Minorität. Es wird sich jetzt gerade überhaupt nichts ändern. Ein paar Jahre später kamen noch zigtausende dazu. Es wird sich gerade überhaupt nichts ändern. Aber lebt jetzt hier für mich. Das ist eure Aufgabe. Keine Assimilation, keine Anpassung. Zieht eure Spur als Alternativprogramm in babylonischen Systemen durch. Zweite Erkenntnis. Dritte Erkenntnis, dieser Umbruch, ich liebe ihn, von 39 zu 40, ohne Kausalbrücke, einfach so, bam, ich nehme dich an. Das haben wir erlebt, als wir zum Glauben kamen. Ja, natürlich, das haben wir erlebt, als wir zum Glauben kamen. Gott hat unsere Sünden nicht aufgerechnet. Gott hat nicht nach unserer Biografie gefragt. Gott hat nicht gefragt, wirst du voraussichtlich auch ganz lieb sein in den nächsten Jahren, dass ich mich auf dich einlassen kann. Gott hat einfach gesagt, ich nehme dich an. Und dieser unmittelbare Umbruch, der geschah nicht nur einmal, sondern sie und ich, du und ich, wir gehen auf einen nochmaligen, genialen Umbruch zu. Wo einfach plötzlich voraussetzungslos Gott zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt sagen wird, jetzt ist Schluss. Jetzt reicht's hier. Feierabend, das war's. Ich schaffe etwas völlig Neues. Raus aus Babylon, raus aus dem Exil, raus aus den ganzen Systemen. Ich nehme euch an. Ich nehme euch an, indem ich meine Gemeinde zu mir nehme. Und es hat keinerlei Voraussetzung. Es hat keinen Kausalitätsbezug. Das hat keine, ich arbeite mich darauf hin. Das macht einfach Gott in seiner Setzung mit einem scharfen Cut. Plötzlich bringt er das hin. Dass wir, dass du und ich, entweder durch unser persönliches Sterben in der Gegenwart dieses Gottes stehen oder diesen Zeitpunkt erleben, wo er seine Gemeinde zu sich ruft und sagt, jetzt ist gut, Umbruch, zack, da seid ihr, ich nehme euch an. Volles Heil, volles Leben meiner Gegenwart. Das ist gut, wenn man das weiß. Dass wir auf diesen Moment zugehen, dass das unsere Zukunftshoffnung ist. Bitte, unsere Zukunftshoffnung ist doch nicht, dass alles besser wird. Den Zahn hat man uns doch jetzt wirklich endgültig gezogen, oder? Nein, wir sind nicht lebensmüde. Nein, wir steigen nicht aus. Haben wir gerade gelesen, treu weiter, treu weiter. Aber den Umbruch, den schaffen wir nicht. Umbruch, den schafft er. Wenn er auf seine Gemeinde zukommt und wenn er sagt, und jetzt nehme ich euch und dann seid ihr bei mir. Jetzt nehme ich euch, dann seid ihr bei mir. Merken Sie, Ezekiel 20 ist gut. Es ist gut. Es ist deswegen so gut, weil es uns die Größe unseres Gottes zeigt. Wir bleiben nicht in diesem kleinen Käfig von der Gegenwart, sondern wir steigen ein in die große Geschichte unseres Gottes. Wir verstehen, was die Liederdichter meinten, wenn sie uns dann sagen, wie groß bist du, einen Schöpfergott und einen geschichtsmächtigen Gott gepriesen haben. Es atmet sich anders, wenn man aus dem Momentum der Gegenwart in die Geschichtsperspektive Gottes eintaucht, auch mit dem kleinen Leben in der Gegenwart. Natürlich hat er euch und mich gerufen zur täglichen Nachfolge. und sehe Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste sehe sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen vieler auch meiner Sünde Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du. Okay, Herr, heute in deinem Namen folge ich dir nach. Das Zweite, nicht wahr? Und das Dritte, natürlich. Natürlich sehen sie und ich scharf auf den Umbruch. Was glauben Sie, ich bin hoch interessiert an diesem Umbruch. Wenn der lebendige Gott sagt, zack, das war's, lakach heißt es im Hebräischen, nehmen, ich nehme dich an, ich nehme dich zu mir, ich nehme dich in meine Gemeinschaft hinein. Die Strophe haben wir nicht, die haben wir nicht. Die ist im Grünliederbuch nicht aufgeführt bei dem Lied, was ich jetzt schon zitiert habe. Wir müssen sie adaptieren aus dem Plauen. Da ist sie drin. Da heißt sie mich dann, und wenn der Herr von hinnen mich gerufen, wenn ich von seinem Glanz geblendet steh und anbetend niederfall vor seinen Stufen, den König dort in seiner Schöne See, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Nach Hesekiel 20 atmen sie nicht die kleine, miefige Luft ihres gegenwärtigen Momentums, sondern sehen ihr Leben im Raum des lebendigen Gottes, eingebettet in sein Geschichtshandeln, ihnen so gut. Sie sind ausgerichtet in Treue ihren kleinen persönlichen Gottesdienst im Babylon ihrer Zeit zu leben. Und sie warten mit mir auf den Umbruch. Von einem Moment auf den anderen, der einfach dann sagt, ich nehme euch jetzt gnädig an. Wie groß bist du. Lebendiger Gott und Vater, wir beten dich an. Wir beten dich an, dass du an deinem Volk Israel uns das so demonstrierst, dass man dich nicht aushebeln kann, dass man dich nie zum Objekt, nie zum Gegenstand, nie zur Sache machen kann, dass du dann wieder oben und unten umtauschst und du wieder oben und wir unten sind, dass es nicht zulässt, dass wir in so ein Religionssiff abrutschen. Wir danken dir für deine leidenschaftliche, engagierte, kämpferische Rede. Nein, du hast sie nicht kurzatmig befriedigt, diese Delegationstruppe. Du hast ihnen nicht kleine Zuckerhäppchen hingeworfen. Du hast ihnen einen ganz anderen Horizont gegeben. Ihr Leben zu sehen in deiner planvollen Geschichte fürs Universum und für jeden einzelnen persönlichen Menschen. So hast du von Ewigkeit her uns geplant, unser Leben gewollt, unsere Tage gezählt und unsere Zukunft liegt vor dir. So wollen wir unser Leben sehen. Und dann danken wir dir, dass wir jetzt uns darauf konzentrieren können, mit ganz großer Freiheit darauf konzentrieren können, heute dir unseren kleinen Gottesdienst in Babylon zu feiern. So wie du es willst, zu leben, zu dienen, zu gehorchen. Hilf uns. Und Herr, mit allen deinen Leuten warten wir auf den Umbruch. Wir warten auf diesen ganz besonderen Moment, wo du einfach aussteigst aus dem System und das Neue da reinsetzt und es ein Annehmen ganz besonderer Art geben wird. Heilvoll. Abschließend, denn du bringst dein Heil zum Ziel. Du setzt es um. Und wir stehen da wie Paulus am Ende vom Römer 11 und sagen dir, wie groß bist du, wie wunderbar sind deine Wegführungen, deine Gedanken. Von dir kommt alles her, auf dich läuft alles zu. Wir beten dich an. Amen.